In der Hochzeit von Corona. Richterin erlaubt Seelsorger Zugang zum Altenheim und sitzt jetzt vor Gericht. Auch Richterinnen und Richter müssen sich natürlich an Gesetze halten. Und was passiert oder passieren könnte, wenn sie das nicht tun, das hören wir in dieser Folge. Und das hören Sie wie immer in der ARD Audiothek oder überall, wo es Podcasts gibt. Und von uns, von unserem Podcast Angeklagt, gibt es ja alle zwei Wochen montags eine neue Folge aus dem Thüringer Gerichtssaal. Und jetzt geht's los.
ARD.
Und für uns im Gerichtssaal war in der Thüringer Gerichtsreporterin Conny Hartmann mit dabei. Hi Conny.
Hallo Olli.
Wir sind im Landgericht in Gera und ich habe schon angerissen, worum es geht. Aber du kannst es natürlich viel ausführlicher erzählen. Also erzähl doch mal, worum geht's uns denn heute?
Es geht um Rechtsbeugung. Die Angeklagte ist eine ehemalige Richterin. Ehemalig nicht, weil sie schon alt ist, sondern weil sie inzwischen aus dem Dienst entlassen wurde. Und zwar genau wegen dieser Entscheidung, die ich dir jetzt erkläre. Und die menschlich total nachvollziehbar ist, das schicke ich gleich mal voraus. Wir müssen uns 4 Jahre zurückbeamen. April 2020, Corona-Zeit. Infektionsschutzverordnungen, die unter anderem auch Seelsorgern und Pfarrern verboten haben, Patienten im Altenheim zu besuchen. Nur sterbende Patienten durften besucht werden. Und es geht hier um einen Fall einer 89-jährigen alten Dame, eine Palliativpatientin. Im Gerichtssaal ist aufgezählt worden, was sie alles an Erkrankungen hatte. Also es war klar, das Ende naht. Es ist nicht ganz klar, ob sofort schwankend war ihr Zustand, so wurde es beschrieben. Und obwohl der Pfarrer mehrfach insistiert hat, hat das Heim im Hinblick auf die geltende Infektionsschutzverordnung gesagt, geht nicht. Dann hat der Pfarrer, das ist jetzt die Kurzform, ich erkläre es nachher noch genauer, der Pfarrer sich an das zuständige Gericht gewandt und war eine junge Richterin, damals noch eine Proberichterin. Das ist so ganz normal, wenn man in den Justizdienst will. Da studiert man erst, macht Referendariat und wenn man dann in den Justizdienst kommt, muss man erstmal so eine Probezeit hinter sich bringen. Richterin auf Probe. Aber man hat als Proberichter die volle, also man kann alles machen, was auch ein Richter, der schon richtig Richter ist, machen kann. Und diese junge Richterin hat in einem sehr ausführlichen Beschluss, und zwar auch sehr schnell, weil es ja eilt, ich glaube, das heißt einstweiliger Rechtsschutz, weil es eilbedürftig ist, hat sie dem Pfarrer erlaubt, ins Pflegeheim zu gehen und diese Frau zu besuchen.
Also das waren die krassen Corona-Regeln damals, ne, ja, zu dieser Zeit, wo ja wirklich gar nichts ging. Und ja, hört man ja auch schon raus, was du gerade erzählt hast. Das klingt jetzt ja erstmal so, gut, Richterin beschließt was, kann sie ja machen und dann geht's los für den Seelsorger und er kann die Dame besuchen. So einfach ist es aber nicht, ne?
Nee, es geht in dem Fall nämlich genau nicht um die richterliche Unabhängigkeit in dem, was im Urteil steht, sondern es geht darum, dass die Richterin verschwiegen hat, dass der Pfarrer ihr Vater ist.
Weil ich habe jetzt, als erstes hätte ich jetzt mal so gedacht, Moment, vielleicht war sie ja gar nicht zuständig für das Ganze, aber das schon, das war sie. Aber eben, es war der Punkt, dass der Vater, ja, ihr Vater ist, war.
Aber du sprichst schon was an, was auch ein bisschen tricky ist, nämlich die Zuständigkeit. Sie war im Landgerichtsbezirk Gera-Altenburg sozusagen eingesetzt. Landgerichtsbezirk Gera, da gehört auch Jena dazu. Dort war das Pflegeheim. Und in einem ihrer Bereitschaftsdienste war sie auch für Jena zuständig. Also Bereitschaftsdienst heißt, der geht los, wenn der normale Richterdienst vorbei ist. In dem Fall war das 16 Uhr. Und ich zitiere jetzt aus der Anklageschrift. Um 16 Uhr begann ihr Bereitschaftsdienst. Um 16.06 Uhr hat dann ihr Vater auf dem Bereitschaftshandy, auf dem Richterbereitschaftshandy angerufen. Also ich mache das schon lange, aber ich habe keine Richterbereitschaftshandynummer. Wie gesagt, 6 Minuten nach ihrem Dienstantritt, wo sie auch für Jena zuständig war, für das Pflegeheim. Dann hat der Vater telefonisch diesen Antrag angekündigt und hat ihn dann, so sagt es der Staatsanwalt, an die private E-Mail-Adresse seiner Tochter geschickt.
Bereitschaft ist so eine Art Rufbereitschaft, ne? Dass ja, Richter immer, ja, falls genau, es auch um Haftbefehle geht, ja, wahrscheinlich um,
ja,
sowas.
Genau, ne? Genau sowas. Ja, und es ist beides verlesen worden, sowohl der Antrag als auch der Beschluss, den die Richterin dann gefasst hat im Gerichtssaal, das ist beides verlesen worden. Da kann man jedes Wort nachvollziehen, dass der Vater hat das, der Pfarrer hat das unglaublich gut beschrieben, den Zustand der Frau. Er ist nämlich auf telefonische Seelsorge verwiesen worden. Und da hat er gesagt, die hat so einen Atemkompressor, also einen Kompressor, der ihr das Atmen ermöglicht. Der ist so laut, da kann man nicht telefonieren. Die Frau war geistig noch komplett da. Also sie hat sich auch ganz dringend diesen seelsorgerischen Beistand gewünscht, weil sie sehr lange Gemeindemitglied bei diesem Pfarrer war. Ihre Söhne sind ja auch nicht reingekommen. Der eine konnte auch nicht, der ist querschnittsgelähmt. Und umso dringender hat sie eines Zuspruchs bedurft. Und der Vater hat auch in den Antrag geschrieben, das Heim habe von psychosozialer Unterstützung gesprochen. Die sei ja da, da braucht ja kein Seelsorger rein. Und da hat er dann ganz ausführlich beschrieben, warum das etwas anderes ist, die Sorge um die Seele als ein psychosozialer Beistand, zumal der in der Zeit auch gar nicht erfolgt sei, so steht es im Antrag. Und man entnimmt diesem Antrag auch, dass der Vater keineswegs irgendwie stinkig auf das Heim war oder so, sondern der wollte einfach zu dieser Frau, die ja, die dringend mit ihm sprechen wollte, und ich nehme das jetzt mal vorweg, die dann auch wenige Wochen später gestorben ist. Sehr ausführlich, sehr menschlich beschrieben, kann man, also auch juristisch so, fand ich jedenfalls, also schon die Begründung war auch so, dass man gesagt hat, natürlich muss der Mann da rein. Man kann doch die Frau da jetzt nicht allein lassen. Und es stand auch in diesem Antrag drin, er wird sich natürlich an alle Regeln halten. Handschuhe, Maske, das wird er alles machen. Und trotzdem ist ihm halt der Zugang verwehrt worden. Und dann ist es so gewesen, dass die Richterin ihm, die junge Richterin, ihrem Vater diesen Zutritt per Beschluss gewährt hat.
Okay, es ist draufgeladen. Wenn ich jetzt auf Enter drücke, ist die Sache draußen.
Ab sofort findet ihr die besten Polit-Thriller-Hörspiele an einem Ort. Verborgene Machenschaften, gesellschaftliche Abgründe und private Tragödien mit Tiefgang. Schlechte Gesellschaft enthüllt abgebrühte Bösewichte, undurchsichtige Konzerne und raffinierte Regierungen.
Wie erst jetzt bekannt wird, wurde auf dem europäischen Klimagipfel vergangene Woche ungefilterte Rohluft in den autonomen Luftkreislauf des Tagungszentrums eingespeist. Noch ist unklar, ob es sich um einen gezielten terroristischen Anschlag oder um eine gefährliche Aktion selbsternannter Umweltaktivisten handelt.
Relevant, politisch und mit absoluter Nervenkitzelgarantie. Hört rein und abonniert Schlechte Gesellschaft in der ARD Audiothek. Bis zum nächsten Fall.
Wir sprechen weiter über eine Richterin, die wegen Rechtsbeugung angeklagt ist. Sie soll einem Pfarrer während der Hochphase von Corona gestattet haben, ins Altenheim zu gehen, obwohl das eigentlich verboten war. Das Problem an der ganzen Sache, der Pfarrer war und ist ihr Vater. Conny, das wurde alles sehr, sehr schnell bemerkt damals, ne?
Natürlich haben die Richterin und der Pfarrer unterschiedliche Namen. Und trotzdem ist es irgendwie ganz schnell rausgekommen, dass es eben nicht ein Pfarrer war, der bei einer Richterin einen Antrag gestellt hat, sondern dass es Vater und Tochter waren. Und dazu heißt es dann in der Anklage noch sehr ausführlich, dass beide bereits Anfang April ausführlich darüber gesprochen haben, sogar über den Antrag, wie der formuliert werden muss. Und das sind jetzt gleich zwei Sachen, die dazu geführt haben, dass Anklage wegen Rechtsbeugung erhoben worden ist, weil in Deutschland gibt es das Prinzip des gesetzlichen Richters. Also, dass du dir den Richter eben nicht aussuchen kannst, weil, ich sage jetzt einmal das Beispiel, damit wäre ja auch sozusagen politische Einflussnahme möglich, weil dann suche ich mir einen Freund, wenn ich irgendwas durchdrücken will. Ja, das ist, also ich finde schon, dass das ein hehres Prinzip ist. Das ist ganz streng geregelt und es gibt dann eben bei Sachen, das passt, kann ja immer mal passieren, dass was eingeht und dann sieht ein Richter, ui, da ist Verwandtschaft von mir dabei und jetzt bin ich dafür zuständig. Und da steht schon im Gesetz, dass bei nahen Familienangehörigen Richter befangen sind und nicht entscheiden dürfen. Da steht es schon so im Gesetz.
Das ist schon eindeutig.
Ganz eindeutig. Dann muss man halt sagen, ich bin befangen in dem Fall und dann muss ein anderer Richter entscheiden. Dann wird auch, manchmal wird sogar noch geprüft, ob das wirklich ein Befangenheitsgrund ist. Auch dazu erzähle ich dir später noch was, weil das zieht sich nämlich gleich durch das ganze Verfahren. Und also in dem Fall war es schon per Gesetz ein Befangenheitsgrund, ein Ausschlussgrund, dass diese Richterin hätte entscheiden dürfen.
Also das ist ja relativ eindeutig dann dementsprechend auch. Aber diese Befangenheit, ich glaube, das ist eigentlich ein ganz spannender Punkt, weil du hast ja gesagt, bei klar Vater-Tochter ist es klar, aber das ist ja geht ja glaube ich noch weiter, ne, diese Befangenheit. Und da sind wir ja auch bei dem Punkt, warum es 4 Jahre gedauert hat, bis das Ganze hier auf verhandelt wird, ne?
Genau. Also es ist ganz schnell aufgefallen, da gab es ein Disziplinarverfahren innerhalb des Gerichtes. Das ist auch noch wichtig für das, was ich jetzt gleich erzähle zur Befangenheit. Und die Staatsanwaltschaft ist eingeschaltet worden, weil das halt ein klarer Rechtsbeugungsverstoß ist, so sagt die Staatsanwaltschaft. Da war jetzt zuständig die Staatsanwaltschaft Erfurt. Also da ist dann immer eine andere Staatsanwaltschaft zuständig, damit man eben genau nicht in die Besorgnis der Befangenheit kommt, weil man schon mal dienstlich miteinander zu tun hatte oder so. Und da war die Staatsanwaltschaft Erfurt zuständig, die hat auch die Anklage vertreten. Aber beim Gerichtsstandort sozusagen, da gilt wieder das Tatortprinzip. Und das Tatortprinzip Landgerichtsbezirk Gera. Und deshalb ist die Richterin am Landgericht Gera angeklagt worden. Rechtsbeugung hat auch ein, also da kann auch ein bisschen was rauskommen.
Ja, da geht es also nicht um Geldstrafe oder Ähnliches, sondern durchaus schlimmer, also was da rauskommen könnte. Aber in diesem Fall gibt es ja noch ein Problem. Es braucht ja einen Richter, der nicht befangen ist. Und die Suche nach dieser Person, die hören wir jetzt.
Kolleginnen und Kollegen haben die Besorgnis der Befangenheit, haben sich selbst für befangen erklärt, einfach weil sie mit ihr dienstlich zu tun hatten. Also lange nicht das Verhältnis, um das es in der Anklage geht. Ja, aber wir haben mit der zu tun gehabt und die Vorsitzende dieser Strafkammer, die war damals amtierende Vizepräsidentin und die hat sich auch selbst wegen Befangenheit, also hat Befangenheit angezeigt, weil sie vom Disziplinarverfahren der Angeklagten wusste. Und damit, das ist die nächste Problematik, weil es kommt in diesem Verfahren vermutlich dazu, dass der Präsident des Landgerichtes als Zeuge gehört wird, weil er hat die ersten Ermittlungen eingeleitet. Er wird sicher sagen, wie er davon Kenntnis erlangt hat oder so. Und der ist jetzt wiederum bei aller richterlichen Unabhängigkeit der Dienstvorgesetzte, auch der Richter, die in diesem Verfahren entscheiden. Und da hat der Anwalt dann schon große Bedenken angemeldet und hat gesagt, wie will denn hier jemand unbefangen entscheiden, wenn der Chef im Zeugenstand sitzt. Der hat es jetzt nicht so flapsig formuliert wie ich, aber so in etwa. Und über diesen Antrag wird später entschieden. Es ist dann sozusagen der erste Prozesstag ist noch über die Bühne gegangen, auf jeden Fall. Und also es ist für mich so ein bisschen, die Angeklagte hat sich sozusagen, wenn denn stimmt, was in der Anklage steht, über die Befangenheit überhaupt gar keine Mütze gemacht oder hat sich einfach drüber hinweggesetzt. Aber das Verfahren ist rechtsstaatlich und fair und da hat der Verteidiger natürlich das Recht zu sagen, guckt mal, ob ihr vielleicht alle doch befangen seid, ihr Berufsrichter.
Also ich würde jetzt einfach mal so von weit weg sagen, dass die Angeklagte schon wusste, was er da tut, aber vielleicht hat dann die Emotionalität sie dann doch gepackt am Ende, was natürlich nicht sein sollte und sein dürfte.
Dazu kann ich dir nichts sagen, weil sie am ersten Prozesstag nichts dazu gesagt hat.
Natürlich auch kluger Schachzug dann vom Anwalt zu sagen, guckt mal nicht, ob ihr alle befangen seid. Ich meine, es ist ein taktisches Mittel, ist ja logisch. Jetzt ist natürlich die Frage, na gut, wen setzt man denn jetzt eigentlich dann als Richter, als Richterin ein, wenn denn noch alle befangen sind aus dem ganzen Landgericht, jedenfalls Befangenheit angezeigt haben?
Also so einfach ist es dann auch nicht. Ich kenne auch Fälle, ich erzähle das jetzt einfach mal, weil das ein ganz persönlicher Fall ist. Mein Mann ist Anwalt und geht in ein Verfahren und die Chefin ist die Tochter unserer Kinderfrau. Und dann sagt mein Mann, sorry, ich kenne die Chefin und dann haben sie, dann gibt es auch noch verwandtschaftliche Beziehungen, die sind ganz, ganz weit weg, aber das haben die dann da auseinanderklamüsert. Und dann hat der Gegenanwalt gesagt, oh, ich lehne die jetzt mal wegen Befangenheit ab. Das war kein Befangenheitsgrund, weil so weit weg, nur weil, also die hatten sich auch Jahre nicht gesehen, ja, das war dann kein Befangenheitsgrund.
Okay.
Also das ist nicht so, wenn jemand sagt, das könnte Befangenheit sein, dass das dann auch wirklich Befangenheit ist.
Aber in dem Fall wurden ja 7 oder mehrere Richter, ging es ja durch sozusagen und jetzt muss ja trotzdem jemand verhandeln, jetzt muss ja eine Richterin geben. Wen hat man da hingesetzt?
Es ist die stellvertretende Vorsitzende dieser Kammer. auch eine sehr junge Richterin und vermutlich sind das jetzt wirklich Richter, die halt mit der Angeklagten nichts zu tun hatten. Und da sagt der Anwalt wieder dazu, ist völlig, also er hält es für völlig illusorisch, dass da nicht am Gerichtsgang lange über den Fall gesprochen worden ist und dass sich da jeder schon ein Urteil dazu gebildet hat. Aber wie gesagt, ich habe es schon gesagt, es gilt das Tatortprinzip, deswegen Landgericht Gera.
So, jetzt wurde dieser Tag 1, wurde Anklage vorgelesen erstmal wahrscheinlich, ne?
Ja, genau. Und da ging es halt, wie gesagt, darum, um den Ablauf von Telefonat, dass es an die private E-Mail-Adresse gegangen ist, der Antrag. Und wie gesagt, dass eben die Richterin auch noch am Antrag mitgewirkt haben soll, was ein zweiter gesetzlicher Ausschlussgrund ist. Wenn man schon mal mit einer Sache befasst war, darf man natürlich nicht mehr selber drüber entscheiden. Und ja, Anklage lautet, wie gesagt, Rechtsbeugung. Und wie gesagt, aus dem Dienst ist die Frau schon, aus dem Richterdienst ist sie schon entfernt worden, entlassen worden, so heißt es.
Dann wahrscheinlich relativ zügig, oder?
Ja, relativ schnell. Dagegen hat sie sich auch gerichtlich gewehrt, da war sie erfolglos. Sie hat sogar Verfassungsbeschwerde zum Bundesverfassungsgericht erhoben. Da geht es dann hauptsächlich um, oder da ging es hauptsächlich in dieser Beschwerde, ob man ihr genug Zeit gegeben hat, weil sie hat in dieser Zeit auch noch sie Mutter geworden und ob man ihr genügend Fristen, Anhörungsfristen gegeben hat und so weiter. Diese Verfassungsbeschwerde ist nicht angenommen worden. Aber nicht angenommen worden heißt nicht, das interessiert uns nicht, sondern da hat sich schon jemand beim Bundesverfassungsgericht damit auseinandergesetzt. Da gibt es auch einen Beschluss, den man nachlesen kann und gesagt, warum man diese Verfassungsbeschwerde nicht annimmt. Nämlich, weil aus Sicht der Richter alles verfassungsgemäß gelaufen ist.
Also das ist dann schon eigentlich, ich will jetzt, Vorentscheidung, damit darf man nicht hantieren mit solchen Begriffen im Gericht. Aber es wurde ja schon mal drauf geguckt.
Und ja, aber das war jetzt nur das Verwaltungsgerichtsverfahren, Entfernung aus, Entlassung aus dem Dienst.
Aber aus Gründen.
Aus Gründen.
Aus Gründen sozusagen. Und diese Gründe sind ja dann jetzt auch bei diesem Rechtsbeugungsverfahren. Genau. Liegen ja ungefähr die gleichen auf dem Tisch. Und Rechtsbeugung, das klingt vielleicht so ein bisschen lapidar, hätte ich jetzt sogar fast gesagt. Gut, sie darf dann keine Richterin mehr sein, was natürlich für einen persönlich schlimm ist, klar. Aber da droht wahrscheinlich noch ein bisschen mehr, oder?
Ja, sie arbeitet momentan als Anwältin und da kenne ich mich jetzt wiederum nicht so aus in der Anwaltsordnung. Aber natürlich bist du da möglicherweise auch nicht so besonders geeignet, wenn du wegen Rechtsbeugung verurteilt würdest. Das würde ich dann mal konkret sagen können, wenn in diesem Fall ein Urteil gefallen ist. Vielleicht gibt es ja auch einen Freispruch, du weißt, es gilt die Unschuldsvermutung. Ja, aber es ist natürlich so eine Sache, wenn jemand, um jemandem einen Gefallen zu tun, also der Staatsanwalt spricht sogar davon, dass Vater und Tochter gemeinsame Sache gemacht haben. Und das, also das soll halt nicht sein, dass jemand, um jemandem einen Gefallen zu tun, selbst wenn in der Sache alles richtig ist. Also ein paar Wochen nach diesem Beschluss, ich glaube ein paar Wochen danach, ist dieses Infektionsschutzgesetz auch geändert worden und Seelsorger hatten wieder ungehindert Zugang, nicht nur zu Sterbenden, sondern eben auch Menschen, denen es schlecht ging. Und in dieser Corona-Zeit ging es, glaube ich, einer ganzen Menge Menschen schlecht, insbesondere Menschen in Pflegeheimen, die dann keinen Besuch mehr hatten. Und ich will jetzt mal, aus dem Antrag beziehungsweise aus dem Beschluss zitieren, da steht nämlich folgender Satz drin. Diese Verordnung, diese damals gültige Verordnung, die ist angegriffen worden von dem Pfarrer, so mit der Formulierung, das kann nicht sein, dass man den Lebensschutz für Menschen so organisiert, dass das Leben unter diesen Umständen für diese Menschen nicht mehr lebenswert ist. Das, wie gesagt, das ist inhaltlich alles nachzuvollziehen. Und ich persönlich bin tatsächlich sicher, dass wahrscheinlich jeder Richter den Beschluss so gefällt hätte, so wie der formuliert ist. Da gibt's jetzt für mich überhaupt nichts Rechtliches dran auszusetzen. Ja, man kann auch anders entscheiden, aber es ist sehr, sehr gut begründet. Es ist ausführlich begründet. Also es ist jetzt auch nicht irgendwie, ja, das machen wir jetzt einfach so, sondern es ist ein sehr ausführlicher Beschluss. Die Krux daran ist, das Verschweigen des familiären Verhältnisses.
Hm. Ja, sie hat nichts gesagt, aber ihr Papa schon. Seiner Aussage nach hatte er im Gericht kurz nach 16 Uhr angerufen und war überrascht, dass seine Tochter am Telefon war. Es wurde wohl kurz darüber gesprochen, ob das Thema Befangenheit eine Rolle spielen könnte. Der Vater und Pfarrer war froh, dass die Sache überhaupt ins Rollen gekommen ist und seiner Ansicht nach ist das Verfahren unverhältnismäßig. Er wollte ja nur der Frau im Altenheim helfen, die im Sterben lag. Es wäre unethisch gewesen, die Frau alleine zu lassen, sagte er. Absolut verständlich und nachvollziehbar natürlich, aber es geht ja, wie gesagt, darum, dass die Richterin und der Mann eben ein enges Verwandtschaftsverhältnis hatten. Conny, oft kommen zu solchen Prozessen, wo es um Corona geht, ja sehr viele Menschen in den Gerichtssaal. Wie war es denn diesmal?
Es saßen tatsächlich auch Zuschauer drin, die gesagt haben, was ist das hier für ein Schwachsinn? Das war doch wenig später völlig selbstverständlich. Aber wie gesagt, es geht nicht um den Inhalt des Beschlusses, sondern um was anderes.
Und werden da jetzt, wie geht's weiter? Die Frage ist ja auch, du hast ja schon angedeutet, da kommt der Präsident dann noch in den Zeugenstand unter anderem.
Es werden auf jeden Fall Zeugen gehört. Termine gibt's bis in den Juni und dann wird man halt schauen,
zu welcher Strafe man kommt.
Ob's reicht,
zu welcher Strafe oder Nichtstrafe
ja.
man kommt. Das ist wirklich ein interessanter Fall, beziehungsweise interessanter Fall, weil es ja auf der einen Seite das Emotionale ist, was man aber außer Acht lassen muss, einfach weil Vater bei seiner Tochter einen Antrag stellt und sie sagt dann, alles klar, das machen wir so. Conny, dann sage ich erstmal vielen Dank für dieses Mal und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal, Olli.
Ja, würde mich freuen, wenn Sie dann auch wieder dabei sind. Alle zwei Wochen montags gibt es ja von uns eine neue Folge Angeklagt, zu hören in der App der ARD Audiothek. Und da finden Sie auch viele andere spannende Podcasts, unter anderem ja den Podcast Schlechte Gesellschaft. In dem Polit-Thriller-Hörspielen geht es um Bösewichte und undurchsichtige Konzerne. Viel Spaß beim Hören und wir hören uns dann wieder.